Ihr müsst euch vorstellen, warmer Sommer, drückende Hitze. Und während andere Leute spielen, andere Klassenkameraden, durften unser eins in diesen wunderschönen Garten gehen, den meine Eltern noch irgendwie da zusätzlich angelegt hatten. Und dann wurden wir unter anderem in die Johannisbeeren geschickt. Und Johannisbeeren, das ist so, Johannisbeeren und ich, das war so seine eigene Geschichte. Ne? Also diese kleinen Beeren, ich habe euch da mal ein Bild mitgebracht. Lasst euch nicht täuschen von diesem Bild. Die sind klein. Richtig klein. Und dann musste man mit seinem 500 Milliliter Kanister da, also Eimerchen, ist man angekommen als Kind und dann musste man ganz voll machen. Und das immer und immer wieder, denn am Ende musste man so einen großen Eimer voll haben. Ne? Und ehe dieses kleine Ding schon gefüllt war, hat es ewig gebraucht gefühlt. Und es war so schwer, mal diese von diesen kleinen Ästelchen da runter zu kriegen oder so. Und dann sind manche zerplatzt und dann sind die auch irgendwie stachelig. Sind verwandt mit den Stachelbeeren, das sagt ja schon alles, oder? Also für mich damals als Kind alles gesagt, Stachelbeeren, Johannisbeeren. Ich glaube ja, dass mit dem Fall der Schöpfung auch ein Teil der Beeren gefallen sind. Ja, und Johannisbeeren, Stachelbeeren gehen schon leicht in die Richtung gefallene Schöpfung. Na okay, jedenfalls als Kind damals habe ich das so gedacht und dachte, Mann, das kann doch nicht sein. Und was soll ich hier, was habe ich hier gemacht? Und dann ist ja das Schlimmste an der ganzen Chose, die sind sauer. Vor allem diese schwarzen Johannisbeeren, ne? Die weißen, die gehen ja gerade noch so, aber die schwarzen. Und es gibt Leute, die verunstalten die leckeren, süßen Nachspeisen mit diesen Beeren. Und ich wusste, meine Mutter wird das vielleicht auch tun. Ich tue hier etwas, was gegen mich arbeitet. Die Motivation war da nieder. Es war nicht anstrengend, aber es war unheimlich schwer, weil meine Freude nicht da war, meine Motivation fehlte. Deswegen ist es unheimlich wichtig, Motivation zu haben, ihr Lieben. Wenn ihr etwas beginnt oder wenn ihr etwas tut, dann fehlt es an Motivation. Es ist unheimlich schwer, auch dabei zu bleiben, am Start zu bleiben. Nehemia nennt uns hier eine Motivation. Im Nehemia-Buch vielleicht die Motivation, die sie schlechthin hatten. Ein Kernvers, finde ich, im Nehemia-Buch. Manchem ist er vielleicht schon bekannt. In Nehemia 8, Vers 10 heißt es, die Freude ist eure Stärke. Die Freude ist eure Stärke. Freude ist die Motivation. Wenn du Freude hast, dann kannst du die widrigsten Dinge meistern. Selbst Johannisbeeren pflücken. Wenn du sie hast. Die Sache ist nun die mit der Freude, kleine Sachen, kleines Objekt der Freude, kleine Freude. Manche Sachen haben größere Freude, wirken größere Freude bei uns. Übrigens, das ist nur so eine Sache. Guck mal, so eine kleine Johannisbeere, zack, weg ist sie. Das ist schon, also so eine Melone, ne? Da ist doch viel mehr Freude dran. Nur mal so, denkt mal drüber nach. Und das führt uns jetzt weiter, nämlich nicht alles wirkt gleiche große Freude oder stabile Freude bei uns. Was ist also das Objekt der Freude, das ist entscheidend? Kannst du nicht einfach jemandem sagen, jetzt freu dich doch. Mit Freude ist alles leichter, freu dich. Ja, reiß dich zusammen. Nee, der Vers, der, und das ist das Starke, er hat ein Objekt, er nennt ein Objekt. Sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Sagt, wir haben hier ein Geheimnis. Bei unserem ganzen Projekt Mauer aufbauen, Stadt aufbauen, selbst unter Gegenwind dranbleiben. Wir führen ein geistliches Leben. Und das ist eigentlich das Kern, der Kern, das Zentrum. Und aus diesem geistlichen Leben entsteht Freude. Man kann Christsein führen und dabei Freude empfinden. Freude an Gott. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, man kann sich an Gott richtig freuen. Das ist für manchen ja so ein bisschen eine seltene Sache, gerade bei Kirchens. Aber nein, eigentlich ist das Normale, an Gott richtig zu freuen, ausgelassen zu freuen. Gott als das größte Objekt der Freude schlechthin. Und damit eine verbundene, eine Stärke, die dich tragen kann in den Hochs deines Lebens, aber auch in den Tiefs deines Lebens. Nehemia sagt, das ist die wahre Motivation unserer Sache. Deswegen konnten wir durchhalten, deswegen bleiben wir dabei. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, ihr Lieben. Nun, wir gucken ins Nehemia-Buch, was denn so zu einer Freude verhelfen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, es ist nicht ganz normal, dass wir uns immer freuen. Und wir lassen uns inspirieren hier von einigen Sachen. 4, 5 Punkte sind es, mit dem Schluss 5 Punkte. Und wir gucken uns das an. Ist vielleicht nicht das Geheimnis aller Freude. Es gibt noch viele andere Sachen zu entdecken. Aber das sind mal 5 Sachen, die wir uns angucken wollen. Und vielleicht noch ein Hinweis. Mich berührt das immer wieder, dass einer der größten Gegner des Christentums, Nietzsche, er schon gesagt hat, hey, das war mit Jesus eigentlich ganz gut, okay, geht klar mit Jesus, kann ich was anfangen. Aber wo er ja nicht mit zurechtkam, dass die Christen so unerlöst gucken, so unfroh sind. Das sollte uns doch zu denken geben. Denn das heißt, die Freude am Herrn ist eigentlich die Stärke schlechthin. Und dann die Kinder Gottes so betröpfelt durch die Welt laufen. Also können wir vielleicht einiges von Nehemia lernen. Lasst euch herausfordern, manches ist echt herausfordernd. Aber okay, gucken wir uns an, was sie da gemacht haben. Und lest ruhig mal die Passagen. Wir springen jetzt nur kurz rein. Ich nenne sie nur. Und manchmal die Kapitel. Ich finde, es liest sich noch gewaltiger, wenn man mal sich das vor Augen hält, was hier gerade geschieht. Und ich versuche, ein bisschen mit hineinzunehmen. Die Freude am Herrn ist eher Stärke. Was braucht man für Freude? Offenes Ohr, eine offene Hand, einen offenen Mund, ein ungeteiltes Herz. Ja, soweit, das gucken wir uns an. Zuerst ein offenes Herz. Freude am Herrn und damit Stärke durch ein offenes Ohr. Und zwar konkret heißt es hier Freude am Wort. Das begegnet uns in Kapitel 8 als erstes. Ihr müsst euch vorstellen, hier sind hunderte Leute zusammen. Die Menschen sind alle zusammengekommen und sie hören auf das Wort Gottes. Es gibt verschiedene Priester, Leviten, die lesen das Wort Gottes vor, die Schrift vor. Und das geht manchmal stundenlang da. Das finde ich schon faszinierend. Von morgens bis der Tag hoch ist, in Mitte des Tages. Also diesen ganzen Vormittag unterwegs. Ne? Also nicht mal hier eine Stunde, anderthalb Stunde Gottesdienst. Nee, das geht richtig lange zur Sache. Und da gucken wir uns das kurz an, was diese Punkte hier sind. Hier sind wir ein bisschen ausführlicher, das ist immer nicht die ganze Zeit, aber ja. Das heißt, was wir von denen lernen können, ruhig mal längere Zeit betend Bibel lesen. Für manche ist das schon abschreckender Gedanke, ich weiß. Aber Leute, ihr ernährt euch doch auch nicht nur von Fast Food, oder? Oder mal einen Schokoriegel zwischendurch. Also richtig Freude am Essen entwickelt man, wenn man sich hinsetzt. Man bereitet es vor und dann nimmt man es noch im Kreis seiner Lieben ein und du denkst, was für ein gutes Essen. Warum sollte es beim Wort Gottes übrigens anders sein? Mancher snackt so eine Losung am Morgen, so ein Bibelverschen, das ist gut, das hält auch manchmal eine Zeit lang. Aber hier, die waren Stunden zusammen. Ich dachte, krass. Und dann hörten sie. Das finde ich schon bemerkenswert. Und das zweite Bemerkenswerte, was wir lernen können, ist, und das, was sie gelesen haben, das taten sie. Das ist ja schon kurios. Wir lesen sowas zum Beispiel, das Laubhüttenfest. Ja, die hatten ja Feste zu feiern. Und so, Gott ganz klar gesagt, Mose mitgeteilt und der Gemeinde damals beim Auszug aus Ägypten. Und jetzt Jahrhunderte später, ja über 500 Jahre später, noch länger später, eigentlich fast 900 oder so, da heißt es mittendrin und sie feierten zum ersten Mal seit der Zeit Josuas das Laubhüttenfest. Und denkst du, was haben sie denn die ganze Zeit gemacht? Gelesen. Ja, das soll man machen. Gut, wissen wir. Und ich denke, ja, geht's uns denn nicht auch so? Da stoßen wir auf eine Wahrheit nach der anderen. Und ja, kenne ich. Das Geheimnis der Freude ist wahrscheinlich nicht nur zu wissen, sondern manches auch zu tun. Und mit einer kindlichen Glaube hat man das Gefühl, tun Sie das jetzt einfach mal. Eigentlich lesen wir von einem geistlichen Aufbruch, nicht von einer Person, sondern ganz vielen. Sie hören und tun. Manch einer würde das Erweckung nennen, wenn er schon mal den Begriff genannt hat. Also das können wir uns gar nicht mehr so richtig vorstellen, aber hier geschieht ein geistlicher Aufbruch von ganz vielen auf einmal. Sie lesen, sind überwältigt und setzen um. Und mitten in diesem Kapitel kommt halt dieser Vers, die Freude am Herrn ist eure Stärke, ihr Lieben. Aber was, warum? Was ist die Wirkung? Ne? Einmal die Wirkung, dass sie erkennen, wie Gott ist. Während sie ja lesen, staunen sie über die Wege Gottes. Immer wieder werdet ihr das sehen, es wird angedeutet, wie Gott in Treue sein Volk geführt hat. Und es wird ihm bewusst. Und es wird ihm bewusst, wir sind auch ein Teil dieser Geschichte. Auch uns hat er gerade hier wieder zusammengeführt. Auch uns hat er geholfen beim Aufbau. Wow! Sie fangen an, über ihren Gott zu staunen und Gott wird für sie groß. Das geschieht immer wieder, wenn du in sein Wort hörst, wenn du offen bist und zuhörst. Und die zweite Wirkung, die auch ganz gewaltig ist, sie erkennen sich selbst. Jeder, der mit offenem Ohr Bibel liest, im Sinne von, ich möchte wirklich dich kennen, ich möchte wissen, was du willst, wird eine Feststellung machen. Die Bibel hat die Eigenschaft, dich zu lesen. Irgendwann fängt sie an, dich zu lesen. Nicht nur du liest sie, sondern sie fängt an, dich zu lesen. Und sie stellt dich ins Licht Gottes. Und damit zeigt sie dir, wer du bist und wie Gott dich sieht. Und das ist auf der einen Seite positiv und manche Sachen, das deckt Sachen auf. Und das geschieht hier bei einer ganzen Gruppe von Menschen. Und sie erkennen, oh, unsere Väter, nein. Unsere Verwandten, unsere Vorfahren, was haben sie getan? Und wir sind genauso an diesem Punkt. Wir sind da ja mitschuldig. Wir sind nicht anders als sie. Und was sie machen, ist, dass sie anfangen zu bekennen. Das zu bekennen, was Gott ihnen aufzeigt beim Lesen. Unter anderem, oh nein, wir haben ganz viele Sachen versäumt. Wir haben es vernachlässigt. Es tut uns leid. Und die Wirkung davon ist Freude. Wer es schon mal erlebt hat, dass Gott ihm Sachen zeigt in seinem Leben, und er dann, dass Gott ninn hält und sagt, das läuft gerade nicht gut, ich bring's dir. Der wird merken, danach steht er auf und hat eine so tiefe Freude. Es ist einer der freudevollsten Momente, die ich kenne in meinem Leben, unter anderem. Wenn ich, nachdem ich meine Schuld Gott gebracht habe, aufgestanden bin, dachte, wow, ich bin frei. Und du siehst Gott und du hast Freude an ihm. Ja, das geschieht hier, so nebenbei. Das ist ein Bestandteil des geistlichen Lebens, das wir hier lernen können. Wie gesagt, wir gehen schnell durch, haben wir noch ein paar Punkte. Das zweite ist eine offene Hand. Und das ist ganz schön abgefahren. Das ist eine der Sachen, die sie einfach auch unter anderem umsetzen. Nicht nur Laubhüttenfest und Feste feiern, sondern noch etwas. In Kapitel 10, da lesen wir ganz verrückte Sachen. Ganze Kapitel 9 ist übrigens so ein Bekenntnisgebet. Ordentliches Gebet, könnt ihr ja mal euch zu Herzen nehmen. Ist die Sonntagnachmittag-Gestaltung schon gesichert. Und in Kapitel 10 stoßen wir darauf, dass sie eine Verpflichtung machen. Das ist doch auch cool, oder? Also sie kommen jetzt zu dem Punkt, merken, oh, wir müssen was ändern. Und dann machen sie eine Verpflichtung. Und sagen, das werden wir jetzt anders. Wir verpflichten uns alle gegenseitig, etwas anders zu machen. Und das sind verschiedene Dinge. Unter anderem eine Sache, die ganz groß herausspricht. Sticht nämlich, wir werden jetzt geben. Wir geben jetzt ordentlich unsere Abgaben. Das heißt nämlich zum einen die Erstlingsgabe und den anderen den zehnten Teil unseres Einkommens. Und da sind wir gnadenlos. Warum? Nun, dieser Teil, gerade der zehnte, der diente dazu, die Hauptamtlichen der damaligen Zeit der Juden sozusagen zu finanzieren. Leviten, Priester, die Leute, die am Heiligtum dienten. Und nebenbei auch die ganzen Sachen, die man so braucht, so Räucherzeug und das kommt ja nicht von alleine, das damit hineingeben. Abgaben hieß auch Tiere, ja, für die Opfer und so. Das heißt, gottesdienstliches Leben, Gemeindeleben der jüdischen Kultur konnte dadurch erst wieder anlaufen. Indem die Leute klar sagten, ich gebe meinen Zehnten. Mich hat das umgehauen und dazu verpflichten die sich. Damit überhaupt die Leute ihren Job wieder machen können. Ich habe gedacht, Mann, das haut mich von den Socken. Ey, rechnet doch mal, wenn wir das heute machen würden. Jeder seinen Zehnten geben würde. Wir hatten das neulich im Workshop, ne, unter der Woche. Das ist aber ein bisschen eine Herausforderung. Aber die haben uns ganz lieb gesagt, ja, Mario und Albert, da liegt Segen drauf. Und der Gedanke ist eigentlich, wenn ihr das gebt, wenn da 10, 15 Leute das wirklich treu machen würden, könnten sie ja locker eine Person finanzieren. Stellt euch das doch mal vor. was wir für Kohle in der Kirche hätten. Wir haben kein Geld für Hauptamtliche. Ja, ja, ja. Gott würde sagen, dann bringt er ordentlich wieder das Zehnte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also ich sage euch, das Nehemia-Buch, das ist hier keine leichte Kost. Ihr merkt es immer wieder. Aber interessant, wenn ihr lest, da heißt es, so wollen wir es im Haus unseres Gottes an nichts fehlen lassen. Das ist ihre Verpflichtung. Und in Kapitel 12 lesen wir dann aber weiter, ganz spannend, denn Juda hatte seine Freude an den Priestern und den Leviten, die ihm anstanden, dass sie den Dienst Gottes und den Dienst der Reinigung versahen. Die Wirkung war Freude. Cool, wir haben wieder Hauptamtliche. Klar, an Hauptamtlichen hat man nicht immer Freude, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, das können wir gerne miteinander ausklamüsern. Aber die hatten erstmal Freude, dass wieder gottesdienstliches Leben stattfand. Das heißt nicht nur Gottesdienst hier, das kann ja ganz anders aussehen. Alles hat seine Zeit. Versteht ihr, mich hat das umgehauen. Gesagt, ja, eine Freude im Geben. Es besteht eine Freude, wenn wir geben. Ich glaube, es gibt ja eine große Wahrheit. Wir hängen aber so gerne dran und denken, ja, ist das denn wirklich? Ja, lass es einmal sacken. Die offene Hand führt auch zur Freude. Gucken wir ins Nächstes. Und dann lesen wir von einem offenen Mund. Denn nicht nur Priester und Leviten, also die aus der Schrift vorgelesen haben oder wie auch immer unterwiesen haben, die Opfer gemacht haben, sondern da wurden auch Musiker angestellt. Ja, wir lesen, Nehemia sorgt dafür, dass Musiker angestellt wurden, auch von diesem Zehnten, abgefahren. Das war ihm wichtig. 12. Kapitel lest ihr das und immer wieder taucht es auf, dass ihm Musik unheimlich wichtig war. Ja, wurde die Stadtmauer gebaut wurde, es machte ein Riesenfest mit großen Chören, die rumzogen über die Stadtmauern und sangen. Ja, da hieß es, dass es richtig weit zu hören war. Das ganze Volk sang, die ganze Stadt sang. Müsst ihr euch mal vorstellen. Wow! Das war ihm wichtig. Denn im Singen liegt auch eine Kraft und liegt eine große Freude. Mein kleiner Sohn, der sagte mal schon, Papa, mit Musik geht alles leichter. Das hat er schon gelernt. Das war manchmal anstrengend, weil er meint dann bei jeder Sache, die ein bisschen schwerer ist, wie umziehen oder Zähne putzen, müsse man Musik anmachen. Okay, aber es ist ja eine Wahrheit darin. Und da müsst ihr mal Kinder zugucken, die hören nicht nur Musik, die leben Musik. Ja, das geht richtig ab. Und so soll es sein. Und beim Singen ist das nämlich auch so. Du hörst nicht nur und dann, interessante Musik, sondern beim Singen ist noch krasser. Ist eigentlich, die Musik selber erfüllt dich und beeinflusst deine Stimme, aber der Inhalt, den du singst, richtet auch dein Inneres aus. Und wenn du Gottlieder singst, dann richtet sich dein Inneres auf ihn. Jeder, der Loblieder singt, kann im gleichen Moment nicht bitter, egoistisch, verzweifelt, ängstlich sein. Es geht schwer, diese Stimmungen in sich zu vereinbaren. Und manchmal ist es wie ein Ring, ich kenne das selber. Es ist so, wenn du singst und du fühlst dich gar nicht danach, denkst du, hast du eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, ich lasse es bleiben, die bittere Stimmung, die negative Stimmung in mir, die soll jetzt einfach seinen Raum haben. Oder du sagst, nee, ich singe jetzt. Und dann weicht diese Stimmung. Weil es geht nicht beides in dir. Loben zieht nach oben. Es ist eine tiefe geistliche Wahrheit. Und auch die finden wir hier im Nehemia-Buch in diesen Kapiteln. Und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass er sagt, die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und dann setzt er auf der anderen seiner Seite Musiker ein, sorgt dafür, dass das Volk singt. Gut. Noch eine Sache, eine Herausforderung an uns. Und ein letztes. Jetzt wird es am härtesten. Und eine ganz klare Sache ist, er sagt, eine ungeteilte Freude braucht ein ungeteiltes Herz. Ja. Wenn die Freude am Gott eure Stärke ist, dann ist natürlich entscheidend, wie sehr dein Herz bei ihm ist. Ob es ungeteilt bei ihm ist. Oder doch zerrüttelt, hin und her gerissen. Und im letzten Kapitel begegnen uns da kurze Szenarien, im Prinzip drei Storys, die ganz schön gewaltig sind. Nehemia muss weg gewesen sein, eine Zeit lang wieder beim König, mehrere tausend Kilometer entfernt. Und er kommt wieder nach dieser Zeit und er findet drei Missstände sozusagen. Und er muss erstmal wieder aufräumen. Er muss sozusagen die Freude, das geistliche Leben und damit die Freude wieder verteidigen, die Motivation. Er hat gesagt, wie konntet ihr das lassen? Drei kurze Storys, die wie schlagartig uns zeigen können, wow, 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 das kann das Herz angreifen und damit ist es nicht mehr ungeteilt bei ihm und damit ist auch die Motivation dahin. Und deswegen kämpft er so darum. Was sind diese drei Storys? Wir gucken uns das ganz kurz an. Zum einen lesen wir da, dass der eine, die Geistlichen zugelassen haben, dass einer da Tempelräume vollstellt mit irgendwie seinem Krams. Ja? Das gibt's ja gar nicht. Man sagt, das kann doch wohl nicht sein. Diese Räumlichkeiten sind für die Schaubrote hier und alles, was man für Räucheropfer und Gottesdienstsachen braucht, da. Und ihr stellt die mit Krams von irgendjemandem, sei es noch wen angesehen ist, das macht ihm nichts, dem Nehemia, das kann nicht sein. Und dann nimmt das ganze Zeug und schmeißt es raus. Ohne zu fragen, dass, welcher hohen Persönlichkeit das vielleicht gehört. Krass. Und ich denke, wow! So ein Eifer hatte Jesus mal gehabt auch. Ne? Sonst erscheint er immer recht ruhig und so. Aber an einer Stelle tickt er fast aus, wenn ihr das mal im Neuen Testament lest. Das ist im Tempel. Da schmeißt er die Leute, die Händler alle raus und sagt, das kann doch nicht sein. Das Haus soll ein Bethaus sein und ihr macht es zu einer Räuberhöhle. Das ist das einzige Mal, wo er so richtig abgeht. Ne? Oh, was für ein heiliger Eifer. Und hier sehen wir denselben Eifer bei Nehemia und er sagt, raus damit. Und warum? Nun, Leute, das ist ein gutes Bild für uns. Unsere Herzen, die hängen sich an Sachen. Unsere Herzen, die kleben förmlich an Sachen, an Dingen. Und du kannst mal gucken, an was die sich dein Herz so ranklebt. Das ist echt eine komische Sache, die kriegst du fast nicht mehr ab. Und manchmal sind es dingliche Sachen. Ja, hier sind es einfach Sachen, die den Raum einnehmen, der eigentlich Gott gehört. Und das sind ja keine schlimmen Sachen. Da stand bestimmt nicht keine Götzenbilder oder sowas, sondern wer hat da seinen Krusch da reingepackt? Ja, manchmal könnt ihr mal überlegen, was in meinem Leben, da klebt mein Herz eigentlich dran. Boah, wäre es nicht leichter, das einfach rauszuhauen? Kann man ja sich mal ernsthaft fragen. Warum nicht auf manche Sachen verzichten? Und ihr werdet was merken. Manchmal sind es Gegenstände, Auto, was auch immer. Manchmal sind es bestimmte Medien oder was auch immer, die unser Herz, unsere Seele füllen. Und du denkst, du brauchst es. Und denkst am vorne, das ist unheimlich schwer, das rauszugeben, weil du könntest es ja noch gebrauchen. Oder du brauchst es so überhaupt. Und im Nachhinein, wenn du den Schritt mal gegangen hast, dann denkst du, nö, bin kein bisschen ärmer. Fühle mich sogar leichter und froher und freier. Aber davor denkst du, oh, das ist unser Herz. Es klammert. Und manchmal heißt es, sorry, du sollst nur an einem klammern, liebes Herz. Tschüss. Fahre ich doch nur Golf und kein Porsche. Betrifft vielleicht nicht die meisten von euch. Sorry. Aber ja, ihr wisst, was ich meine. Also ja, guckt, was das bei euch sein kann. Ausmisten, Raum in dem Herzen schaffen. Zeit nehmen. Die zweite Sache ist der Sabbat. Gott hat eine bestimmte heilige Zeit in der Woche reserviert. Es ist Zeit für mich, hat er seinem Volk gesagt. Und sie fangen das erst an, wieder zu leben. Sie haben es auch nicht gehalten. Und jetzt reißt es wieder ein. Und zwar wie? Da kommen Händler in die Stadt am Sabbat. Und es wird wirtschaftlich ordentlich was geschafft an dem Sonntag. Also Sabbat, Samstag. Und Nehemia kommt und denkt, das geht fein nett. Und dann schnappt er sich die Händler und stellt sie raus. Das heißt, er macht die Tore einfach zu. Sabbat kommen die nicht rein. Und dann stehen die zwei Tage noch vor am Tor. Dann sagt er, geht da hin mit Wachen und sagt, wenn ich euch noch einmal sehe, dann kommen meine Soldaten. Dann kamen sie nicht mehr. Wow, denkst du, was für eine krasse Story. Und dann meinte er, ja. Es braucht Raum. Braucht Zeit. Jede gute Begegnung, die du hast, wenn sie tiefer gehen soll, braucht sie Zeit. Nehmt euch diese Zeit. Es ist so heilige Zeit, aber es ist umkämpfte Zeit. Könntest du sagen, oh Mann, alle möglichen gute Sachen finden am Sonntag mittlerweile statt. Und ich habe ja so viel zu tun und Leute besuchen und dann die ganzen Vereine noch. Und oh, und verkaufsoffene Sonntage ist ja auch nichts Falsches. Und hier und da, ja, es ist deine Entscheidung, was du mit deinem Sonntag machst. Wann du dir Zeit nimmst. Und hier will uns auch das Nehemia-Buch wieder herausfordern und sagen, nimm dir Zeit. Übrigens, nebenbei habe ich schon mit dem Leitungsteam angesprochen, vielleicht auch eine Herausforderung an Gemeinde, wie wir Gottesdienst feiern. Sind wir total abgehetzt? Oder ist es wirklich ein Feiern, wo wir sagen, hier, wir machen nicht alles auf den letzten Druck, weil wir es richtig gut machen wollen. Ist eine super Sache, richtig gut zu machen. Aber nicht, dass wir, oh, dann ist noch 3 Stunden Probe und dann ist Gottesdienst und dann bist du völlig fertig, sondern zu sagen, nee, versuchst uns alles erledigt zu haben davor und dann starten wir alle, ob wir mitarbeiten im Gottesdienst oder nicht, in den Sonntag und können feiern. Dachte, wie könnte Gemeinde das umsetzen? Leute, das ist doch eine Herausforderung an Gemeinde, versteht ihr, dass wir das nicht verarbeiten, den Sonntag, sondern dass er Gott zur Ehre dient, wir ankommen können, ihn hören können. Zeit für Gott. Und jetzt noch eine taffe Sache. Und dann fängt er an, hier heißt das Stichwort im alten Bibel, es ist Mischehen anzugehen. Er hat gesagt, jetzt müssen wir noch was hervornehmen. Es geht nicht, dass ihr euch mit anderen Völkern vermischt. Oh, meine, jetzt wird es rassistisch, oder? Auch hier hilft es, diese Passage zu lesen und zu verstehen mit dem ungeteilten Herzen. Was er hier vormacht, ist, es rangeht und sagt hier, das geht nicht, dass ihr andere Religionen sozusagen heiratet, euch da einheiratet, eure Töchter gebt oder deren Frau nehmt oder wie auch immer. Und ich weiß, das regt einen ja fast auf. Heutzutage können wir so eine Passage ja fast gar nicht mehr lesen. Und manch einer denkt doch, warte mal. Gott will doch unser Glück. Wie kann er denn sowas verlangen? Nun, Gott sagt sowas, weil er unser Glück will. Ich will euch ein Beispiel bringen und das müssen wir ruhig mal auf uns wirken lassen. Im Prinzip ist hier eine Warnung davor, das Kostbarste und Schönste, was du hast, auch auf menschlicher Ebene, dass es nicht am Ende die Freude zu Gott teilt oder beeinträchtigt. Ganz einfach. Wenn du einen Menschen liebst, dann willst du ihm gefallen. Dann nimmt er Raum in deinem Herzen ein und auch Zeit in deinem Plan, in deinem Kalender. Und das ist gut so. Jetzt stellt euch aber vor, dieser Mensch ist auf dem Heiligsten und Kostbarsten, was dich betrifft. Du hast wirklich Freude an Gott und er kann das null teilen. Vielleicht ist er sogar dagegen. Und das will hier Nehemia klar sagen oder beziehungsweise die Bibel würde sagen, das gilt es auch manchmal vorher zu bedenken. Ja, ernste Worte. Wenn ich mir vorstelle, und da haben wir unsere Punkte, ich will wirklich Zeit verbringen, nehme mir Zeit zum Hören auf Gottes Wort und zum Beten. Und mein Partner kommt dann an und denkt, oh, schon wieder Zeit mit Gott verbracht. Oder ich singe und er taucht auf. Und ich habe das Gefühl, oh, ich bin hin und her gerissen, singe ich jetzt laut weiter oder nicht? Oder ich gebe, ist ja noch krasser. Hey Schatz, ich habe mir überlegt, der 10. Teil meines Einkommens geht jetzt an Gemeindearbeit hier vor Ort in der örtlichen Gemeinde oder in Deutschland oder weltweit. Tolle Idee. Mit jemandem, der das null teilt. Versteht ihr? Da ist Konflikt vorprogrammiert. Das ist gar nicht erstmal so abwegig hier, was gedacht wird. Und das ist im Prinzip, was hier steht. Dann sagt der einer, Mann, sorry, ey, du kannst doch nicht so hart reden, dass das, Mann, wir sind doch alle erwachsene, mündige, vernünftige Menschen. Wir finden doch da Lösungen. Und dann würde Nehemia kommen und genau so zitiert er und redet da. Dann sagt er, Alter, Salomo war wohl der vernünftigste und weiseste Mensch, den es gab. Ein König, mächtig, so mächtig war kein anderer in Israel. Und es waren seine Frauen, die dafür sorgten am Ende, also nicht seine Frauen, er eigentlich, er ist schuld, ne? Aber weil er so viele Frauen hatte und letztlich ihre verschiedenen Religionen und er hat versucht, auch das irgendwie zu vereinbaren und am Ende hat er ein geteiltes Herz gehabt. Und das wird ihm zum Vorwurf gemacht. Und er sagt und warnt und sagt, das ist doch normal, wenn du jemanden liebst und versuchst zu gefallen. Und das bedenke doch bitte vorher. Übrigens nebenbei, das Neue Testament sagt klar an dieser Stelle, wenn du mit jemandem verheiratet bist und du liebst Jesus und er das nicht ist, es gibt noch keinen Grund, sich zu trennen, sagt Paulus, der nicht verheiratet war. Das muss man fairerweise dazu sagen. Aber Leute, wisst darum, dass es zu Spannungen führen kann. Und die Botschaft hier ist einfach, Leute, wenn ihr es bedenkt und im Vorfeld beeinflussen könnt, sorgt dafür, ein möglichst Leben zu führen und so zu entwickeln, zu bauen, dass dein Herz ungeteilt sein kann. Ich weiß, eine harte Wahrheit, aber auch die gilt es zu hören. Auch die gilt es zu hören. Nun, diskutieren können wir darüber später, lieber Nehemia. Aber jetzt will ich das hier mal so stehen lassen. Lest ruhig, diskutiert in Kleingruppen, lasst uns nachher noch reden. Wir haben Austauschrunde zum Schluss noch bei Käffchen und so. Aber eigentlich ist es ganz logisch, wenn man drüber nachdenkt, aber es ist fast hart. Gut. Letzte Sache. Ach so, vielleicht noch ein Hinweis, warum er hier so abgeht. Das habe ich vergessen zu sagen. Wenn ihr da lest, da war ein Sohn des hohen Priesters, der verheiratet war mit der Tochter einer der Gegner von Nehemia, muss man auch dazu sagen. Also er kommt wieder. Ja, wir lesen ja die ganze Zeit von Gegnern. Die wollten das Werk torpedieren, die wollten ihn umbringen, die wollten mit allen Mitteln verhindern, dass diese Mauer gebaut wird und diese Stadt am Leben blüht. Und jetzt kommt er und die Familie des Hohen, des obersten Priesters, der für das geistliche Leben, für die Motivation, die Freude, für Gott zuständig war, bändelt mit ihm an. Dann meinte er, super, ich habe die ganze Zeit dafür gesorgt, dass hier die Gegner außer Haus bleiben. Ja, und jetzt beeinflusst er. Na klar hat der Salomo vor Augen und denkt, ja super, danke Freunde. Ihr habt ja voll was gelernt. Ich kann das schon nachvollziehen, dass es abgeht, aber ich weiß auch, dass es nicht leicht gewesen ist. Die werden auch argumentiert haben und sagen, Mann, die lieben sich doch und so. Und dann sagt, ja, musst überlegen, was wichtiger ist. Und so geht er ab der Nehemia. Das nur mal so nebenbei. Ein Fazit aus diesen drei Storys können wir auf alle Fälle mitnehmen. Übrigens, bevor ich zum letzten Punkt komme, das wollte ich euch noch sagen. Ich glaube, wir leiden an Freude, weil wir oft ungeteilte Herzen haben. Das können wir mitnehmen. Da bin ich fest überzeugt, weil ich das von mir aus kenne. Mein Herz ist zerteilt und hin und her gerissen und es schwächt die Freude. Und das können wir mitnehmen. Nun, letzte Frage am Schluss. Gut und schön. Heftige Worte. Wie komme ich denn jetzt nochmal zu der Freude? Und was heißt das für uns als Christen? Ich meine, Opfer haben wir nicht mehr, Priester, Leviten nicht und so. Und klar, ist doch nicht noch ein Unterschied. Ich will noch einen Wink, einen Schlag zu Ostern tun und ich will es mal anders anfangen. In Nehemia 8, Vers 8, kurz vor diesem Nehemia 8, Vers 10 Vers, Freude am Herrn ist eure Stärke, heißt es. Und sie legten das Buch des Gesetzes Gottes klar und verständlich aus, sodass man verstand, was gelesen worden war. Ich mag das so. Sie legten das Wort klar und verständlich aus. Zumindest scheint eine Herausforderung, eine Grundvoraussetzung fürs offene Hören zu sein, dass klar ausgelegt wird. Meine lieben Geschwister, ob ihr nur mal kurz hier seid, auf Durchreise, online oder wie auch immer, oder immer hier, ich will euch etwas ans Herz legen. Wenn ihr irgendwo Wort Gottes, Gemeinde, irgendwas Christliches sucht, sucht nach Orten, wo wirklich Evangelium verkündigt wird. Klar und verständlich. Evangelium meint die gute Botschaft von Jesus Christus, was Gott in Jesus getan hat. Und zwar nicht, dass oft Jesus genannt wird. Versucht zu gucken, wo es um Kreuz und Auferstehung geht, wo Gott groß gemacht wird, was er tut. Und wo nicht nur der Mensch in den Dienst genommen wird, was er vor allen Dingen zu tun hat, der Mensch. Der Mensch kommt immer dazu. Aber warum sage ich das? Passt auf. Und das heißt für mich nämlich klar und verständlich. Für mich heißt das geistlichen Wort Gottes auszulegen, klar und verständlich, immer auf Jesus hin und für Jesus her. Warum? Mit der Freude gibt es eine Herausforderung, nämlich folgende. Wenn ihr mal in euer Leben geschaut habt, dann werdet ihr feststellen, die größte Freude habt ihr, wenn ihr selbstlose Taten der Freundlichkeit tut, wenn ihr euch aufopfert für andere, ohne einen Gewinn dafür zu bekommen. Guckt mal in euer Leben. Ihr kennt das vielleicht, man kann sich wahnsinnig über coole Geschenke freuen. Aber jemanden mit einem Geschenk zu überraschen, schon die Vorfreude und das Vorbereiten, das Einpacken und dann, yeah! Das ist oft viel größere Freude und eine lang anhaltendere Freude. Es gibt Artikel und Forschung darüber und zu sagen, ja, die größte Freude hat ein Mensch, wenn er selbstlos handelt, gibt, investiert. Wow, da ist was im Menschen, das macht ihn unheimlich glücklich. Ihr braucht gar keine Studie, wenn ihr immer in euer Leben schaut und ehrlich seid, sagt ihr, ja, das kenne ich, das stimmt. 3 Stunden vor der Klotze Lieblingsfilm angucken ist nicht so cool wie irgendwo investiert und es war anstrengend hart, aber du siehst, dass Menschen glücklich geworden sind. Oh boah. Und dann gehst du nach Hause und denkst, das war cool. Gut. Es gibt Leute, die drehen den Schluss und sagen, wenn das stimmt, wenn das der Weg zur Freude ist, zum Glück. Nun, dann brauchst du keine moralische Keule und sagst, tu das und das und das und das, liebe deinen Nächsten und so, weil das ist gut, sondern Mann, dann können wir doch sagen, tu das und das und das, weil das macht dich glücklich und froh. Es gibt Leute, die so argumentieren. Nun haben wir hier ein Problem. Versteht ihr? In dem Moment, wo du anfängst, selbstlose Sachen zu tun, für andere da zu sein, weil es Freude bringt, ist es nicht mehr selbstlos. Versteht ihr? Das ist echt ein Problem. Also du hast festgestellt, wenn ich selbstlos handle und gebe, dann macht es mich glücklich und froh. Deswegen mache ich jetzt mehr selbstlose Sachen und gebe mein Geld und ich bete und ich mache die, kümmere mich um Gott und so. Und am Ende denkst du, oh, ich werde nur noch bitterer. Und oh, warum? Was ist kaputt? Ne? Du bist nicht mehr selbstlos unterwegs. Es geht wieder nur um dich. Tja. Was ist die Lösung? Religion, wie wir es eben gehört haben, mehr geben, mehr beten. Aber auch das, übrigens, wir religiöse Menschen, ich sage jetzt mal wir können ja total egoistisch in dem einen sein. Es geht auch um uns. Dreht sich um uns. Geht um mich, damit ich glücklicher bin. Nicht die Lösung. Und ich kann nur immer wieder einladen. Das Einzige, was dich frei macht von dir selbst, ist das Evangelium. Ist das, was Jesus getan hat. Ist Gnade. Ist das etwas, was jemand für dich getan hat. Und wenn du die Schönheit Gottes siehst, in Jesus, was er tut, die Größe, Karfreitag, Ostern. Wenn du siehst, da ist einer, der nicht nur sagt, gib und das macht dich froh, sondern ein Gott, der für dich alles gegeben hat. Ein Gott, der nicht nur irgendwie als Liebe definiert wird, sondern du erkennst daran, dass er liebevoll ist, weil er gibt, sich gibt bis in den Tod. Ein Gott, der groß ist, der auferstanden ist und lebt und das für dich getan hat. Und zwar nicht darauf wartet, dass du erst was bringst. Oh. Die ganze Passionsgeschichte, wenn du durchguckst und siehst, in Jesus handelt Gott, der sich klein macht, anspucken lässt. Oh, ich kann euch einfach nur ans Herz legen, kommt Karfreitag, kommt Ostern und fangt wieder an zu staunen. Es ist die Botschaft, die wirklich uns frei macht von uns selbst und damit eigentlich auch Freude schenkt, nebenbei als Geschenk und Glück. Nicht, weil wir es suchen, sondern weil wir von uns selbst befreit werden. Eine große Sache. Und wenn du dann unter diesem Aspekt mal diese 4 Punkte anschaust, dann ist es nicht mehr die Freude nur einfach am Wort Gottes, sondern an der guten Botschaft. Und das will ich euch Mut machen. Ja, Freude an der guten Botschaft im Evangelium zu gucken. Und dann hast du Freude am Geben, weil er alles gegeben hat. Dann singst du und besingst ihn, weil er über den Tod gesiegt hat. Und ja, es gibt so manchen Tod in deinem Leben, wo du denkst, warum muss das sein? Aber Mann, jetzt wird auf einmal ein Horizont, eine Zukunft vor dir aufgetan und weißt, oh ja, aber das ist nur ein kleiner Bestandteil, denn er hat mir die Ewigkeit erkauft und ein Leben, auf den es hingeht. Wow! Und er hat auch diesen, meinen Tod besiegt und meinen Schmerz und meine Krankheit. Auch wenn ich es jetzt noch nicht merke, aber darauf geht's hin. Er wird deinen Mund öffnen, zu singen und zu loben, egal wie deine Umstände sind. Und er schenkt dein ungeteiltes Herz, weil du vor allen Dingen sein ungeteiltes Herz erleben wirst. Wie es ungeteilt bei dir ist. Und dann heißt es nicht nur, dass Gott sagt, du brauchst ein ungeteiltes Herz. Oh Mann, du gibst dein Herz dem, der sich dir ganz gegeben hat. Nicht, weil er es fordert, sondern weil du merkst, es ist der sicherste und beste Ort dieser Welt für mein Herz. Deswegen offene Ohren für das Evangelium. Das ist mein Wink an euch zum Schluss. Amen.